Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Man kann vielleicht eine gemeinsame Geschichte erzählen oder man kann eine Verbindung über fast so was wie eine filmische Vorstellung von diesen beiden Liederzyklen entwickeln. Und zwar ist für mich der Ravel-Zyklus, oder nicht nur für mich, das ist ja die Schilderung eines Hochzeitstages vom morgendlichen Erwachen bzw. dem Wecken der Braut und der Liebsten. Und dann sieht man, wie die Hochzeitsgesellschaft in der Kirche zusammenkommt und der Bräutigam plustert sich auf, hat sogar Pistolen und Säbel dabei und am Ende ist das tanzende Geschirr zu hören und die schönen Beine. Und dann ist der Zyklus zu Ende und die Szene wird überblendet und man sieht denjenigen, dessen Ex-Freundin gerade geheiratet hat. Der daran gerade, also Zerbrechen ist sehr weltschmerzig, aber trotzdem der gerade verarbeitet, dass er eine Liebesenttäuschung erfahren musste. Das heißt, diese dramaturgische Verbindung, die gefällt mir sehr gut bei diesen beiden Zyklen. Und auch, ja, dass sie beide so jung sind. Also die klingen auch wahnsinnig jung, finde ich. Also Mahler hat die Fahrenden Gesellen 1884 konzipiert und war schwer verliebt. Und man hört da ganz viel, einfach sehr viel persönliches Leid. Und es sind beides wunderbar emotionale Zyklen.
Aber genau, Sie sagen, es ist persönliches Leid. Es fällt ja schon auf, dass Ravel sehr viel distanzierter vorgeht. Also es ist zwar Französisch, es ist seine Muttersprache, aber es ist eigentlich Griechisch. Und es ist auch so ein bisschen das Klischee, das mediterranen Machismo, mal in Anführungszeichen genannt, und dann dieser mitteleuropäische, ja sehr traurige und mit dem Leben nicht klarkommende Liebhaber, der sich ein bisschen auch gefällt in seiner Trauer, oder?
Ah ja, klar, das ist natürlich der Franz Schubert im Geiste, man hört die Winterreise direkt mit und Gustav Mahler kannte Winterreise, da bin ich mir hundertprozentig sicher, diese Vorhaltsnote im ersten Stück, ja, das ist die Leiermann-Vorschlagsnote, die hört man da natürlich mit, das ewige Leid am Lieben und am Nicht-Lieben dürfen und nicht den lieben dürfen, den man möchte. Das hört man da ganz extrem, ja, so dieser typisch deutsche romantische Weltschmerz. Beim Ravel, ja, ich glaube, man kann das ruhig genauso beschreiben, wie Sie es gerade gesagt haben. Da sind Klischees verarbeitet. Ich habe den Zyklus interessanterweise mal auf Griechisch gesungen. Und zwar in Monivos, beim Festival von den Geschwistern Danae und Kiveli Dörken. Und das war eine nochmal andere Erfahrung. Weil die Musik dann doch, gerade auch in der Orchestrierung, die mir wahnsinnig gut gefällt, die ist ja nur zum Teil von Ravel, aber auch von Rosenthal, man hört die Ägäis flirren, finde ich. Und ja, was mich bei beiden Zyklen wirklich, weswegen ich die auch sehr gerne gemeinsam programmiere, was mich bei beiden begeistert, ist tatsächlich diese cineastische Komponente. Dass man die könnte man verfilmen, ohne weiteres. Das wären tolle kleine Netflix-Episoden. Vielleicht müssen wir das mal machen.
Aber es fällt ja dann schon auf, also wenn Sie sagen, Sie haben es auf Griechisch gesungen, dass der Ravel ja etwas auch ganz bewusst, glaube ich, damals Griechisches genommen hat, weil das war, hat auch einen kleinen politischen Hintergrund. Aber er macht eben etwas völlig anderes als Mahler, der sogar seine eigenen Gedichte, die er selbst geschrieben hat, aus einer ganz klaren persönlichen Betroffenheit heraus vertont. Also es ist, finde ich, ja erst einmal, denkt man, was haben diese beiden Zyklen miteinander zu tun? Aber Sie haben es ja schon beschrieben, dass sie viel miteinander zu tun haben. Aber der Kontrast belebt das Geschäft in diesem Fall.
Ja, während man beim Ravel sagen kann, das ist auch eine Studie, ja, eine Kulturstudie. So, man nimmt griechische Volksmelodie oder auch dieses Kolorit der griechischen Kultur und komponiert, das bedeutet ja auch zusammenstellen, komponiert daraus einen Zyklus. Und bei Mahler ist es sehr viel Eigenbetrachtung, Selbstschau. Und die Gedichte sind ja, also sind zwar selber geschrieben, aber eher zusammengestellt. Also es gibt schon viele Wunderhorn-Anklänge. Also er hat die nicht auf ein weißes Papier geschrieben, sondern hat die aber eben aus dieser eigenen Not heraus geschrieben. Und beides ist ein ja üblicher, durch die gesamten Jahrhunderte Musikgeschichte üblicher Kompositionsvorgang, dass oft aus persönlichen Erfahrungen Musikstücke entstehen oder aber aus persönlichem Interesse an anderen Kulturen oder an anderen Klängen. Das ist bei Ravel ja bei anderen Orchesterwerken noch viel extremer, welche Klangwelten er zitieren kann. Ja, es ist einfach wie so ein Paradebeispiel von, was Musik denn ausmacht oder wo sie herkommt, aus welcher Motivation heraus sie entsteht.
Liedzyklen oder überhaupt Kunstlieder haben ja auch immer etwas mit Oper zu tun. Und dann ist ja auch dieser Gegensatz bei diesen beiden Komponisten extrem. Ravel hat sich ja eigentlich immer geweigert, Opern zu schreiben. Er hat gesagt, wieso sollen die Menschen da auf der Bühne ihre Gefühle oder ihre Handlungen besingen? Er findet das eigentlich abstrus, die Vorstellung. Und Mahler war der Opernkapellmeister schlechthin, auch der sich... Ja, der hat selber nichts geschrieben der Art, aber er hat sich ja extrem eingesetzt für die Oper seiner Zeit. Auch der Zugang zum dramatischen Wort könnte ja nicht unterschiedlicher sein bei diesen beiden Komponisten.
Ich möchte auf einen Halbsatz, den Sie gerade gesagt haben, Bezug nehmen, und zwar auf die Verbindung zwischen Liedern und Oper. Ich habe jetzt bewusst das Wort Kunstlied vermieden. Das vermeide ich in letzter Zeit immer häufiger, weil ich nämlich gar nicht entscheiden möchte, wo Kunst anfängt und wo Kunst aufhört. Das ist so ein bisschen, finde ich, ein Fauxpas der Musikgeschichte und der Art und Weise, wie denn unser Eins, ich zähle mich da dazu, ausgebildet wird und lernt erstmal zu unterscheiden zwischen, das ist E-Musik, das ist U-Musik, das ist Kunst und das kann weg. Das ist bei bildender Kunst ähnlich, da gibt es dann das Kunsthandwerk und so weiter. Was mich sehr umtreibt, gerade auch aus dem einfachen Grund, dass ich ein Festival ins Leben gerufen habe, das Liedstadt heißt, ist, dass ich nach Gemeinsamkeiten von verschiedenen Ausprägungsformen von Liedern suche. Und jetzt komme ich kurz auf die Oper zu sprechen. Es gibt ja in vielen Opern liedhafte Momente und das sind ganz oft die Momente, die am tiefsten berühren, die sehr intim sind. Ich nehme mal ein Beispiel aus einer der Lieblingsopern von sowohl Gustav Mahler als auch von Felix Mendelssohn, der ja auch ein großer Opernkomponist war, nämlich Don Giovanni. Das Stück haben die beide geliebt. Und da gibt es, ich meine jetzt nicht die Serenade von Don Giovanni, wo er das Liebesständchen singt, sondern ich meine die Tenorarie Dalla sua pace. Die erfüllt ganz viele Parameter eines Liedes. Weil Ottavio alleine auf der Bühne ist und eigentlich für sich singt. Da ist kein Zeuge auf der Bühne. Und diese liedhaften Momente, könnt ihr jetzt andere nennen, wie zum Beispiel das Lied des Hühlers, dieses Seemanns in der Fremde, in dieser Riesenoper Les Troyens von Berlioz, da singt ein Seemann ein Lied und plötzlich steht die Zeit still. Das ist eine Riesenqualität von Liedern, dass sie uns auf der einen Seite in diese oft zitierte bessere Welt entrücken können, und dass sie einen ganz intimen Einblick geben können und, wie ich meine, einen intimeren Einblick in Zeitgeschehen und Zeitgeschichte, als die Oper das tut. Lieder sind, das ist ein Zitat von Thomas Hampson, Lieder sind das Tagebuch unserer Menschheit. Es werden Lieder in allen Sprachen gesungen, in allen Kulturen und es lassen sich über Lieder wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten von Menschen entdecken. Und zu diesen Gemeinsamkeiten zählt unter anderem, wie wir hier bei Mahler sehen, die Verarbeitung von eigenem Leid. Da haben Dichter und Komponisten ganz oft zur Feder gegriffen und das in Musik gegossen.
Vielen Dank, Julian Brigadien. Wir haben gesprochen in der Konzertpause im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind live in der Philharmonie Berlin und wir wollen die Gelegenheit nutzen, auch bevor wir noch mit Kazuki Yamada, dem Dirigenten des heutigen Abends, sprechen, noch ein Thema zu erwähnen und ein kleines bisschen zu schildern, was mit der Orchesterarbeit des Deutschen Symphonieorchesters Berlin zu tun hat und speziell mit der sogenannten Education-Arbeit. Aber in dem Fall richtet es sich nicht nur an junge Menschen, sondern, glaube ich, auch an eine größere Allgemeinheit. Julia Barrero, sie ist beim Deutschen Symphonieorchester für den Bereich Education zuständig. Wir wollen sprechen über ein Projekt, was jetzt ganz aktuell 2 Tage nach diesem Konzert stattfinden wird in Berlin. Und es ist wohl, habe ich gehört, der bei Besucherinnen und Besuchern beliebteste Ort in dieser Stadt. Es ist aber kein Konzertsaal.
Genau, wir werden nämlich zum Zoo gehen am Sonntag, am 8. September, mit DSO im Zoo. Wir sind da unterwegs mit Kammermusikgruppen, vom Duos bis zu Quartetten und bis zu einem größeren Ensemble, was Peter und der Wolf auch spielen wird. Wir sind unterwegs im Zoo an verschiedenen Standorten und auch an der Zoobühne.
Wie kam es zu dieser Idee, so etwas zu machen? Es gibt ja traditionell im Zoo schon seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten fast schon, diese Konzerte zu Pfingsten, wo dann wirklich kräftige Musik dort gespielt wird, die vielleicht auch zum Tanzen anregt, aber ich glaube, der Ansatz ist vielleicht noch ein bisschen anders bei Ihnen, oder?
Ja, eigentlich hatten wir überlegt, wie können wir denn schön in die Saison starten mit einem Konzert außerhalb von der Philharmonie, außerhalb vom Konzertsaal. Letztes Jahr hatten wir die Kiez-Konzerte, da waren wir auch unterwegs in der Stadt und auch auf einem Boot auf der Spree und dieses Mal dachten wir, okay, wir wollen vielleicht etwas in Charlottenburg machen, was so mit der Geschichte vom Orchester auch zu tun hat und was gibt's denn da? Und dann kamen wir auf die Idee, lass mal den Zoo fragen, vielleicht haben sie auch Interesse, was zusammen zu machen, und da stoßen wir direkt auf ein offenes Tor, sehr viel Interesse gegenseitig, und daraus hat sich dann die Idee nach und nach entwickelt.
Und was bieten Sie dort jetzt? Ich meine, Musik hat ja irgendwie immer mit Tieren zu tun. Also die Nähe zum Vogelgesang ist ja ganz klar und ist auch in vielen Stücken zu hören. Also insofern fällt es fast schon etwas schwer auszuwählen. Was spielen wir zuallererst vielleicht auch für die Tiere, oder?
Genau, wir sind auch gespannt, wie die Tiere reagieren werden. Wir spielen auch tatsächlich nur vor Tieren, die gut auf Musik reagieren. Das wurde mit der Zoologie abgesprochen, wo wir spielen dürfen und wo es gar nicht geht. Und programmatisch haben wir versucht, ein bisschen diesen Bezug auch zu erstellen, insbesondere mit Peter und der Wolf, was auf der Zoobühne, auf der Hauptbühne sozusagen zweimal gespielt wird. Und sonst sind wir, wie gesagt, mit kleineren Ensembles, die auch zum Teil tierische Bezüge erstellen, mit zum Beispiel dem Schwan von Camille Saint-Saëns.
Doch Karneval der Tiere in gewisser Weise kommt vor, auch wenn es nicht als Stück als Ganzes. Aber verraten Sie uns, ich hätte jetzt gedacht, ein Mozart ist für jedes Tier auch gut und für jede Pflanze. Ich meine, es gibt sogar Bauern, die beschallen ihre Bäume mit Mozart und die Bäume wachsen besser. Also kann es doch eigentlich keine Tiere geben, die nicht gut auf gute Musik reagieren.
Das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist auch sehr viel Bach im Programm. Also das klingt bestimmt auch für alle gut. Und wir spielen natürlich nicht nur für die Tiere und die Pflanzen, sondern auch für die Besucherinnen und auch für alle Altersgruppen. Also die Idee war auch, wie erreichen wir Kinder, Familien, Senioren, Besucherinnen, Touristinnen, alle, die halt in Berlin gerade unterwegs sind. Und an so einem Sonntag nach dem Schulanfang ist es eigentlich ideal, dort einmal zu spielen.
Gibt es akustische Grenzen? Mussten Sie manches Stück, was gedacht und vorgeschlagen war, weglassen, weil es dann doch, gerade wenn es windig ist oder irgendwie die Wetterbedingungen nicht stimmen, dann doch kaum zu hören ist? Denn ja, es gibt ja viel, nicht umsonst Kammermusik, die außerhalb der Kammer nicht gut klingt.
Tatsächlich, es gab eher Einschränkungen in der Auswahl der Standorte. Zum Beispiel gab es die Überlegung, dass wir im Hippo Bay spielen würden, also im Haus von den Flusspferden. Und da waren zum Beispiel keine Blechbläser erlaubt. Da spielen wir aber wahrscheinlich tatsächlich nicht, weil es gutes Wetter gibt. Das heißt, wir spielen alles Open Air und nicht in Häusern. Und dort hatten wir tatsächlich keine Einschränkungen, weil wir auch unverstärkt spielen. Nur an der Zoobühne wird eine Verstärkung geben, die zum Teil auch eingeschränkt wird und von der Zoologie nochmal geprüft wird am Sonntag direkt.
Das klingt doch relativ kompliziert, aber Sie rechnen sicherlich wenigstens bei den menschlichen Zuhörerinnen und Zuhörern mit positiven Reaktionen.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind auch nur Mini-Konzerte, so kleine Perlen, 15 Minuten Musik, die hier und dort als Überraschung eigentlich erscheinen. Und das ist auch wirklich die Idee, dass die Besucherinnen durch den Zoo spazieren, vielleicht hier mal zu den Panda-Bären gehen, hier mal zu den Giraffen, und dann plötzlich steht da ein wunderbares DSO-Trio, was schöne Musik spielt.
Vielen Dank, Julia Barrero. Und nun haben wir hier noch im Gespräch Kazuki Yamada, den Dirigenten des heutigen Abends. Wie ist es Ihnen eigentlich ergangen? Sie haben ja ein Programm quasi, was schon fertig war, übernommen. War das ein Problem für Sie?
Yes, yes. Yeah, it was quite interesting program already. But I hesitated to do the about the.
Es war von vornherein schon ein ziemlich interessantes Programm. Ich habe aber gezögert, weil ich nicht wusste, ob ich das letzte Stück, diese Bach-Bearbeitung von Andrew Davis, machen würde. Letztlich habe ich das Programm an dieser Stelle geändert. Und jetzt steht Appalachian Spring von Copland am Ende des Konzerts. Doch insgesamt folge ich den Ursprungsideen. Ich finde dieses amerikanische Thema sehr interessant. Das Stück von Charles Ives habe ich noch nie dirigiert. Aber es ist es wert, gespielt zu werden. Und das DSO folgt meinen Vorstellungen genau. Wir finden einen gemeinsamen Weg zur Musik und können sie schließlich genießen.
Interesting music. And then I can really enjoy finally, yeah.
Gibt es einen Vorteil, den so eher kleinteilige Programme haben? Also wir haben 5 Stücke. More entertainment for the public.
Yeah, we can say the program can be very enjoyable.
Das Programm kann recht unterhaltsam wirken. Das stimmt, weil wir so viele verschiedene Elemente darstellen können. Und die 5 Stücke zeigen exakt 5 verschiedene Herangehensweisen an Musik. Wir können die großen Variationsmöglichkeiten des Orchesters zeigen. Ich finde, dass wir dieses Programm gut umsetzen können.
Changing the sound, something like that. And we are doing very well, I think so, yeah.
Was verbindet diese fünf Stücke? Gibt es irgendetwas oder ist es eher eine Ansammlung von Kontrasten? Is it folk music or is it something?
Yeah, can be the theme, can be the folk music also, but kind of every composer went to the America,
US. Es kann die Volksmusik sein oder die Tatsache, dass jeder der fünf Komponisten etwas Biografisches mit Nordamerika zu tun hat. Mahler war an seinem Lebensende in New York. Ravel war auch in den USA. Copland und Ives sind Amerikaner. Und Tanya Leon mit ihrem Stück Akana kommt aus Kuba. Wir spüren dieses Meeresgefühl als Verbindung und auch den großen Teich.
Across the sea feeling. The pond is the pond. The feeling, I think so, yeah.
War es für Sie eine Herausforderung, jetzt mehrere neue Stücke auch in relativ kurzer Zeit zu machen oder lieben Sie diese Herausforderung?
Well, luckily, before this concert, I could take the summer vacation to take the time for the making.
Zum Glück konnte ich vor diesem Konzert meinen Sommerurlaub machen. So hatte ich Gelegenheit, in dieser Zeit schon die neuen Stücke kennenzulernen. Aber natürlich gibt es schwierige Aspekte, vor allem in dem Werk von Charles Ives. Würde ich den richtigen Zugang finden? Da war ich vor der ersten Probe ziemlich nervös. Es ist schwierig zu spielen und zu dirigieren, doch die Probe gestaltete sich einfacher, als ich dachte. Ich habe in der Probe ganz viele Dinge verstanden, den Klang des Orchesters und viele andere Aspekte. Die drei Probentage gaben mir die Gewissheit, die Musik verstanden zu haben und sie dem Orchester glaubhaft vermitteln zu können.
It was a so great time for me to improve each other with orchestra, yeah.
Ist die Art zu arbeiten mit dem DSO hier in Berlin sehr anders als mit ihren Orchestern in Japan oder mit Birmingham, City of Birmingham Symphony Orchestra?
It's an interesting question. Of course, the DSO is a great, great orchestra.
Eine interessante Frage. Das DSO ist ein fantastisches Orchester. Die Mentalitäten unterscheiden sich von Land zu Land sehr. Selbst innerhalb einer Stadt, wie hier in Berlin, mit den mindestens vier Sinfonieorchestern, gibt es große Unterschiede im Charakter und in der Arbeitsatmosphäre. Die Chemie sollte stimmen zwischen Orchester und Dirigent. Und hier beim DSO habe ich das Gefühl, jetzt beim zweiten Mal, dass ich das Orchester dirigiere, dass die Chemie wirklich stimmt. Mir sind die Unterschiede zwischen Tokio, Birmingham, Monte Carlo oder Berlin wohl bewusst. Aber mir gefallen die Orchester auf ihre jeweilige Art immer.
The difference of the atmosphere of the Birmingham or Japanese orchestra or Monte Carlo Philharmonic, but I can love the old ways of the orchestras.
Sie werden jetzt gleich im zweiten Teil eben zwei US-amerikanische Stücke machen, die aber doch, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich sind. Sie haben gerade auch schon gesagt, dass Sie das erste Mal das Three Places in New England von Charles Ives machen. Was ist das spezifisch Amerikanische an dieser Art von Musik?
So, but both pieces, Ives and Copland pieces, both pieces are connected for the history of the US.
Beide Werke, das von Ives und das von Copland, sind eng mit der Geschichte der USA verbunden. Am Beginn kamen ja Engländer und andere Europäer nach Amerika und haben diesen Staat aufgebaut. Seltsam ist Folgendes, und Ives hat uns darauf hingewiesen. Selbst im Unabhängigkeitskrieg gegen England haben die amerikanischen Soldaten ein britisches Lied gesungen. Ich finde das bemerkenswert. Die Soldaten haben die Lieder ihrer Gegner gesungen. Ives schreibt seine Musik, um das zu zeigen. Nicht auf eine kokettierende Art, aber er will die verschiedenen Ebenen der US-Geschichte herausstellen. Warum sind die USA ein solch freies Land? Aber um diese Freiheit zu bekommen, musste es den Krieg geben. Menschen wurden umgebracht. Diese Geschichte ist schwerwiegend. Ives Stück hat drei Sätze und zeigt diese ernsten Seiten der Vergangenheit des Landes. Der zweite Satz wirkt erst einmal witzig und ironisch.
Little bit heavy side. Second movement it can be very funny and picnic music like the cha cha bam 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 like that, but even so it was including the very heavy meaning inside. And also the Copland is much easier to understand for the people to listen it.
Aber selbst hier ist die ernste Bedeutung eingeschlossen. Das Werk von Copland lässt sich viel einfacher verstehen und hören. Er benutzt zum Teil alltägliche Musik.
It was a very famous one. But before Copland wrote these pieces, this melody was not known so much.
Sehr bekannt ist die Melodie inzwischen, doch bevor Copland das Werk geschrieben hat, kannte man sie nicht so wirklich. Dieses Lied wurde von den Shakers gesungen, dieser christlichen Sekte. Auch diese Sekten gehören ja zur Geschichte der USA. In beiden Werken finde ich sehr viele Elemente der spezifischen Geschichte dieses Landes.
Ja, especially I can feel the many elements of the US history from the both pieces.